Ich sehe das Taxigewerbe in Deutschland, wenn es denn willens ist, elektrifiziert. In Deutschland so und so viele Kohlekraftwerke und so viele Gaskraftwerke und so weiter in dem Moment betrieben werden müssen, damit das Stromnetz in dem Moment nicht zusammenbricht.
Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi2Go-Podcast. Der Podcast für mehr Umsatz, glückliche Mitarbeitende und Erfolgsgeheimnisse aus der Personenbeförderung. Wir sind
Jens Markgraf
und Babette Mahnert und freuen uns richtig dolle auf die heutige Podcast-Folge mit dir. Vielen Dank für deine Zeit, dass du heute mit uns wieder so ein bisschen abhängst. Und wir haben heute echt ein richtig, richtig cooles Thema. Jens, was ist denn dran mit Fake News, Vorurteilen zum Thema Elektromobilität?
Was meinst du denn bitte mit Fake News?
Na, mit Fake News zur Elektromobilität.
Ja, also ich finde Elektromobilität total spannend und deswegen bin ich auf jemanden gestoßen aus dem hohen Norden. Da kommen ja oftmals die Leute her, die sehr kreativ sind. Ja, soll nicht heißen, dass wir hier in Mitteldeutschland nicht auch was auf die Reihe bringen. Aber da ist jemand, der was ganz Besonderes macht, was wir jetzt hier wahrscheinlich in unserem Podcast heute einfach mal die Katze aus dem Sack lassen sozusagen.
Ja, und zum Thema Fake News kann ich mich noch an eine Headline erinnern von Frau von der Laien, wo es irgendwas
das Verbrenner aus. Ja, das Verbrenner aus. Genau, es gab nur das Verbrenner aus.
Das war zum Beispiel Fake News, ja. Was für euch in der Branche ja erstmal so für so ein bisschen Herzschlag nach oben gesorgt hat.
Ja, dass das weg wäre angeblich, ne?
Ganz genau. Das heißt,
kann man heute
Fake
nicht genau
News
sagen.
Gehören zum guten Ton von heute oder zum schlechten Ton. Wir wissen es nicht genau. Und gleichzeitig haben wir uns heute Verstärkung reingeholt zum Thema Elektromobilität. Und wollen mit dir einfach so über ganz unterschiedliche Themen zum Vorteile, zum Thema Elektromobilität
aus der
sprechen.
Praxis.
Aus der Praxis. Und wir haben heute jemand da und ich moderiere dich einfach mal an, lieber Felix. Vielen Dank, dass du heute da bist und dass du auch Bescheid weißt, wer heute da ist. Lese ich dir einfach mal vor, wen wir heute Spannendes dabei haben. Felix Elvers ist Mitinhaber von Este Taxi, Ladesäulenbetreiber und Fan von E-Mobilität. Er hat seine Verbrennerflotte erfolgreich auf eine E-Taxi-Flotte umgestellt. Felix ermutigt durch seine Erfahrungen die Taxi- und Mietwagenbranche, den Schritt zum emissionsfreien Mobilitätsanbieter zu gehen. Er räumt mit Vorurteilen und Fake News auf. Felix' Motto ist: Ein weiter so der fossilen Antriebskonzepte kann nicht unser Selbstverständnis als Teil des ÖPNV sein. Ein Bruchteil der Kosten vergleichbarer Verbrenner sollte auch den letzten Zweifler aus seiner Steinzeithöhle locken. Lieber Felix, herzlich willkommen zur Taxi2Go-Podcast-Folge. Wir freuen uns richtig dolle, dass du heute mit dabei bist.
Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein und bedanke mich nochmal für die Einladung.
Ja, super gerne, Felix. Und ja, wir danken dir, dass du den weiten Weg vom hohen Norden hier nach Nordhessen auf dich genommen hast und freuen uns natürlich total, dass wir mit dir hier heute einen kleinen Plausch halten können. Und über ein Thema, ja, was mich schon seit Jahren natürlich interessiert, begleitet. Wir hatten ja auch in unserem Podcast schon den einen oder anderen Elektrofan, nenne ich es jetzt einfach mal, ja. Aber wie eben schon gesagt, bei dir fand ich sehr besonders. Wir haben uns irgendwann übers Telefon mal kennengelernt und haben uns mal ausgetauscht. Und das fand ich schon ziemlich genial und ich will jetzt noch nicht so viel erzählen darüber, aber wie du mit Elektromobilität umgehst, wie du deinen Kraftstoff in elektrischer Form beschaffst und halt auch deine Fahrzeuge tankst, das fand ich schon richtig spannend. Aber jetzt starten wir erstmal mit einer schönen Frage und das wäre für mich erstmal und auch, denke ich, auch für die Zuhörer wichtig. Woher kommt denn deine Begeisterung für das Taxigewerbe? Wie bist du da reingeschlittert, reingerutscht? Groß geworden, wie auch immer.
Ja, der Taxi ist mir quasi durch die Muttermilch auch mitgegeben worden. Meine Eltern haben beide Anfang der 80er Jahre schon ihr erstes Taxi gehabt. Und später hat man dann noch Unternehmen dazugekauft, ist gewachsen mit der Zeit über die Jahre. Und dann war das 2015, da habe ich meine erste eigene Taxikonzession bekommen.
Außerhalb deiner Eltern dann?
Richtig,
oder?
Genau.
Du hast selber beantragt und
genau,
Unternehmer geworden.
Genau, ich habe vorher, Jahre zuvor schon die Unternehmerprüfung bei der IHK abgelegt und habe mich dann einfach auch mal auf die Warteliste gesetzt bei der Behörde, die ausgibt und wurde dann bedacht, als dann eine zusätzliche Taxikonzession für Buxtehude ausgegeben worden ist
Und du konntest endlich deinen Eltern Konkurrenz machen, ja.
Sozusagen, ja. In gewisser Weise stimmt das, ja, aber wir haben es natürlich dann später sozusagen zusammengelegt.
Ja.
Und inzwischen sind meine Eltern auch sozusagen nicht mehr die Inhaber von Erste Taxi, sondern das haben mein Bruder und ich übernommen. Meine Eltern arbeiten aber noch tatkräftig im Unternehmen mit.
Schön.
Und wir sind sozusagen über Jahre hinweg ein richtiger Familienbetrieb schon immer gewesen und sind es jetzt heute auch noch.
Das heißt, euer Herz schlägt auch für Taxi.
Absolut, von morgens bis abends.
Ja, cool.
Was ist euer Kerngeschäft, Felix?
Klar haben wir den klassischen Taxikunden, der am Bahnhof zusteigt und in die Peripherie gebracht werden möchte. Aber über die Jahre hinweg ist es auch so, dass natürlich Schülerbeförderung, Krankenbeförderung, Rollstuhlbeförderung, Flughafentransfere etc. einfach auch ein wichtiges Standbein für das Taxigewerbe bei uns im Ort geworden sind.
Das ist schon nochmal ein Unterschied, ne? Ob ich jetzt in Hamburg unterwegs bin oder ob ich in Buxtehude, was ja nicht so weit weg ist von Hamburg, aber ihr habt auch das klassische Landgeschäft. Kann man das so sagen?
Genau. Wir haben natürlich durch die Nähe zu Hamburg auch so, profitieren wir davon, sage ich mal, indem wir natürlich diese Flughafenfahrten haben oder auch in die Krankenhäuser im Stadtgebiet Hamburg. Und haben natürlich aber auch aufs flache Land, in Anführungszeichen, die weiteren Fahrten, die ja so alltäglich geworden sind. Oder halt auch, weil es im Bereich der Dörfer rund um Buxtehude dann auch so ist, dass man dann halt diese Schülerbeförderung durchführt, wo sich ein normaler Schulbus, ein großer Bus nicht lohnen würde. Und dann die Ausschreibungen vom Schulamt erfolgen an die Taxen,
auf die kleinen Einheiten.
Taxen- und Mietwagenunternehmer, ja, die dann ihr Gebot abgeben dürfen.
Ja, schön, schön. Also ja, kann man eigentlich sagen, bist du ähnlich unterwegs wie ich. Ne? Bist du das? Du hast natürlich eine größere Stadt noch in deiner Nähe. Also Kassel ist jetzt nicht ganz so groß wie Hamburg, würde ich sagen. Aber das hat natürlich eine Menge Vorteile. Und Hamburg ist ja sehr elektrisiert auch. Von der Seite hat es dich anscheinend auch im Außenbezirk Hamburg dann so ein bisschen angesteckt, habe ich den Eindruck. Ne? Hast du da drauf geschaut, auf die Hamburger
auch? Ich habe das natürlich sehr intensiv verfolgt. Auch wie sozusagen das ausgestaltet worden. Wie reagiert die Branche darauf, auf diese monetäre Unterstützung seitens der Behörde?
Ach so, für den Ankauf jetzt auch der
für
Fahrzeuge,
Ankauf was der du Fahrzeuge, meinst.
Genau. Ja, okay, verstehe ich.
Und ja, das war wirklich spannend, da auch sozusagen als Zuhörer gewissermaßen zu sehen, wie sich die Hamburger Taxibranche elektrifiziert.
Hast du erstmal so ein bisschen nur geschaut oder hast du selber auch gleich Blut geleckt und hast gesagt, boah, das, was die machen, will ich auch. Also wann habt ihr angefangen, eure Flotte noch umzustellen?
Ich meine sogar, wir waren einen Ticken früher dran.
Wow.
Wir haben uns eigentlich sozusagen während der Corona-Pandemie schon unwohl gefühlt mit dem Verbrenner, insofern als wir den Wartungsaufwand, nicht mehr zeitgemäß fanden. Und dann ist auch während Corona sehr schwer war, Wartungstermine bei den Werkstätten zu bekommen. Und dann ging das ja einher mit dieser, Teileknappheit oder Lieferkettenproblematik. Und das hat natürlich auch zu einem großen Mehraufwand der Abläufe, Servicetermine und so weiter geführt oder Teileverfügbarkeit. Und wir waren halt einfach auch der Meinung, über die Jahre hinweg, es gab ja immer wieder neue Baureihen und die Kundtungen der Hersteller, dass Motor XY jetzt nochmal so und so viel Prozentpunkte effizienter sei als der Vorgänger und so weiter und so fort. Aber unterm Strich hat sich jetzt endlich sozusagen, so ich sag mal, nicht signifikant was im Verbrauch getan über die Jahre und Jahrzehnte. Wenn ich jetzt so einen W124er mir anschaue, den kann man auch mit 6,5-7 Litern fahren. Und eine moderne E-Klasse verbraucht vielleicht 5,5-6 Liter. Das finde ich jetzt nicht
kein Riesenfortschritt.
Das finde ich kein Riesenfortschritt über die vielen, vielen Jahre und Baureihengenerationen.
Was ist ein W624?
W124.
Ja. 124, das ist so die interne Mercedes-Bezeichnung, Typbezeichnung der verschiedenen Fahrer. 124er ist noch so ein Auto, wo ich angefangen habe, Schrauben zu lernen, hat mein Bruder mir noch
also
dran
vor
100 beigebracht.
Jahren ungefähr.
Gefühlte 100 Jahre, die waren noch sehr robust vielleicht. Und die hatten auch noch nicht so viel PS wie die Autos heute, aber die liefen und die waren verhältnismäßig unanfällig. Ja,
richtig,
das war so. Ja, und deswegen, ja, Schön, ich kenne die Autos noch und ich habe die geliebt früher. Und wir haben mittlerweile sogar wieder so einen im Fuhrpark. Mein Sohn hat sich nämlich so ein altes Taxi wieder gekauft und wir sind ganz happy, dass wir so ein Ding da haben wieder. Da kommen Erinnerungen hoch.
Da kommen Erinnerungen hoch, auf jeden Fall. Und das ist auch etwas, was moderne Motoren natürlich zwangsläufig mitbringen, ist eine unglaubliche Komplexität und auch eine immer geringere Haltbarkeit. Wie Jens es eben ansprach, früher hielt er ohne weiteres 600.000, 700.000 anstandslos.
Und mehr, ja.
Und mehr, ja, aber 600.000, 700.000 mindestens, sage ich jetzt mal. Ja. Das kann man von einem aktuellen Mercedes E-Klasse Taxi keinesfalls mehr erwarten, sage ich mal. Aus eigener Erfahrung heraus.
Ja, na klar, die haben wir auch gemacht. Also wir haben ja schon früher Motorschäden gehabt. Was früher kannten wir Motorschäden in der Form eigentlich überhaupt gar nicht.
Und man muss dazu sagen, bei uns im Fuhrpark würde das immer ein riesen Loch reißen, was die Bereitstellung der Kapazität angeht. Also
Wie groß ist eure Flotte?
Also aktuell haben wir es in Taxen und Mietwagen. Mhm. Zusammen sind das jetzt 17 Fahrzeuge.
Mhm. Und wie viele Mitarbeitende?
Also inklusive aller Disposition, Fahrer, Minijobber, Festangestellte sind wir so zwischen 70 und 75 Angestellte. Mhm.
Danke einfach für die Größe, für die Menschen, die zuhören, dass sie eine Einordnung haben, wo du mit deinem Unternehmen oder ihr mit eurem Unternehmen steht.
Mhm. Genau. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Taxi mal unerwartet ausfällt, dann ist das immer ein Krampf letztendlich. Ne? Also das
besonders morgens. Ne?
Morgens, ja. Genau. Und wie will man das sozusagen handhaben? Und deswegen haben wir da auch sozusagen schon uns umgeguckt, sage ich mal. Ob das jetzt ein anderer Hersteller gewesen wäre oder. Und ich hatte auch mal den Gedanken gehabt, das ist jetzt so eine eigene Sache gewesen, 2016 ein Tesla Model S zu bestellen als meine erste E-Klasse, also mein erstes Taxi, mein erstes eigenes Taxi sozusagen. Dann
deine Konzession.
Meine Konzession, genau, dann sozusagen langsam so an die 2-3 Jahre alt wurde, ob man das vielleicht nicht schon zu damaliger Zeit durch ein elektrisches Taxi ersetzt könnte. Okay. Da griff dann aber zu dem Zeitpunkt damals die Novellierung des Eich- und Messrechts, die dann wiederum das an dieser Stelle
den Umbau erfolgreich
verhindert hat.
Ja, genau, das kann man so sagen, ja.
Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Die Elektromobilität hat sich auch in der Zeit natürlich weiterentwickelt und das Thema ist sozusagen nie ganz vom Radar gekommen. Und dann haben wir auch mit den bereits genannten Aspekten, die Corona mit sich gebracht hat, uns dann Anfang Mai ungefähr 2021 dazu entschieden, diesen Schritt dann konkreter werden zu lassen und haben geschaut, welche Voraussetzungen müssen wir mitbringen, damit das zumindest anfänglich, man wollte das erst einmal antesten mit 1, 2, 3, 4 Autos der Flotte.
Was schon viel ist, finde ich, ne? Aber man hat natürlich dann viel mehr Erfahrungswerte, die man einfach sammeln kann, als wenn ich jetzt mit 1 oder 2 Fahrzeugen starte.
Natürlich. Ne? Das ist immer so ein Henne-Ei-Problem.
Ja, genau.
Mit wie viel starte ich sozusagen? Genau. Und ja, wir haben uns dann dazu entschieden, erst einmal 2 zu bestellen. Und die waren durch Rabattierungen plus BAFA-Bonus und das und noch gewissen anderen Kleinigkeiten dazu, waren die sehr günstig. Sie waren unterm Strich, muss man sagen, damals günstiger als ein Mercedes E-Klasse Taxi.
Verbrenner, ja. Okay.
Ja, und dabei auch noch besser ausgestattet. Wenn ich jetzt so eine nackte E-Klasse Taxi nehme, mit nicht so viel Extras, die ich da rein konfiguriere, konnte ich da praktisch viel mehr drumherum an Sonderausstattungen haben und war trotzdem im Preis noch minimal darunter.
Mhm. Das heißt...
Entschuldigung, war das schwer für dich jetzt zu sagen? Weil ihr wart ja, wie ich rausgehört habe, auch sehr Mercedes-lastig, ne? Früher,
richtig,
in der Vergangenheit.
Das
immer
war so
dieser
Taxi.
Umstieg einfach zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal auf eine andere Marke. Ja, nicht nur Elektro, sondern dann auch noch eine andere Marke.
Ja, man war ja quasi von der jetzt ausgelaufenen W213er Baureihe von Mercedes, ich sag mal, gewissermaßen enttäuscht. Mhm. Auch im Vergleich zu der Vorgängerbaureihe und war sozusagen dadurch sozusagen motiviert, auch diesen Schritt sozusagen über die Herstellergrenzen hinweg sich mal umzuschauen, ob es nicht auch andere schöne Bräute
gibt.
Genau.
Die nicht nur für die Braut schön gemacht wurden, auch für den Brauttag. Ja.
Genau. Okay. Und dann war sozusagen, musste man sich belesen, umhören, das Internet
durchstöbern. Worüber hast du dich informiert? Wenn jetzt jemand sagt, okay, Elektromobilität, das ist unsere vierte Podcast-Folge, die wir einfach dazu machen, finde ich cool. Hast du 2, 3, 4 Seiten oder Quellen, wo du sagst, das lohnt sich, dort mal reinzugehen, weil die dort eine gute Zusammenfassung haben? Wo kann sich jemand informieren?
Kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, nehme dieses oder jenes. Es ist ja auch erst einmal so, als Taxiunternehmer schaue ich, ich brauche ein Fahrzeug, was als Taxi funktioniert. Ich brauche einen Kofferraum. Mein Klientel ist eher 60, 70 plus mit Rollator oder klappbaren Rollstuhl oder Einkaufstüten oder Kinderranzen oder. Also ich kann jetzt nicht sozusagen, nur weil ich es elektromobil haben will, mit der Brechstange mir irgendein nicht gutes Taxi aufschwatzen lassen, sage ich mal. Das muss schon ein Auto sein, was auch als Taxi funktioniert. Das ist
was sind das für Modelle aus deiner Sicht?
Damals, jetzt 2021, war dann ja auch VW, der VW-Konzern mit seiner damalig neuen MEB-Plattform. MEB steht für modularer Elektrobaukasten, also die erste rein elektrische Fahrzeugplattform vom VW-Konzern, die dann sozusagen ja gelauncht wurde mit den bekannten Vertretern ID4, ID5 inzwischen und auch Skoda Enyaq. Und zum damaligen Zeitpunkt...
Das ist die Alternative dazu.
Das ist die Alternative dazu. Und genau, wir haben uns dann letztendlich für den Skoda Enyaq aus vielerlei Gründen entschieden. Erst einmal, er war vom Innenraum her noch, sag mal, konventioneller mit echten Tasten. Das hatte der ID4 damals sozusagen, oder die Designer damals, mit
Fensterheber weggelassen.
Ja, alles so Mögliche weggelassen, ja. Genau. Das war einfach vielleicht ein Schritt too much an der Stelle. Und, aber das war vielleicht auch das größere Argument, er hatte einfach auf dieser MEB-Plattform den allergrößten Kofferraum aller damalig verfügbaren Modelle. Mit 580 Litern war er nochmal deutlich größer als der ID4-Kofferraum. Und er ist auch besser geschnitten, er ist rechteckiger. Er hat nicht so ein stark abfallendes Heck. Also vielleicht nicht hundertprozentig gut zusammenklappbarer Rollstuhl passt in den allemal besser rein als in den ID4-Kofferraum.
Und heute, 3 Jahre später, welche Modelle sind da interessant?
Wir haben 4 neue Skoda Enyaqs bestellt. Die stehen alle beim Händler und werden im Laufe des Sommers nach und nach umgerüstet. Okay. Und wir werden weitere, die noch die letzten E-Klassen in der Flotte ersetzen.
Okay. Wie haben denn die Kunden darauf reagiert, als ihr dann so mit den ersten E-Fahrzeugen auch an den Start gegangen seid? Waren die neugierig?
Auch überrascht. Skoda, so schön von innen.
Also wir sind schon auch, ne, ein Gewerbe, die Autos verkaufen können, oder?
Absolut.
Ja, finde ich schon. Also, ne? Das sieht die Branche die Automobilbranche sieht das manchmal gar nicht. Mercedes hat es früher, glaube ich, als solches erkannt, aber jetzt aus den Augen verloren.
Ja, wir sollten eine Provision verlangen für jedes verkaufte Modell, was wir
selber fahren. Okay, also für alle, die auch vom Konzern zuhören, da sitzt jemand, der gute Werbung für euch macht und die Produkte sind
toll. Aber es ist nicht nur sozusagen auf den ersten Blick eine gute Entscheidung gewesen, sondern die Autos an sich haben sich auch bewährt. Ja, es gab natürlich, weil es auch frische Plattform war, ein paar kleine Kinderkrankheiten. Die waren aber jetzt nicht, ich sag mal, signifikant schlimm. Das sind einfach Kleinigkeiten. Und im Großen und Ganzen haben die sich jetzt über die letzten knapp zweieinhalb Jahre absolut bewährt. Bei Fahrern.
Auch eine wichtige Frage, ja. Genau, auch gerade unsere Mitarbeitenden. Das ist ja auch nochmal der Punkt, okay. Auch die halt früher vielleicht den Stern total gerne gehabt haben, jetzt noch zu sagen, okay, wie ist es mit einem anderen Produkt? Fühlen die sich damit wohl? Fühlen die sich mit Elektromobilität wohl? Es ist für alle was Neues und ich glaube auch das, habe ich auch von vielen schon gehört, viele sind sehr, sehr begeistert.
Ist es bei euren Mitarbeitenden auch so gewesen, als ihr gesagt habt, die Leute, ja, wir gehen jetzt einen neuen Weg, wie haben eure Mitarbeitenden drauf reagiert, die erste Frage und die zweite dazu, wie habt ihr den Mitarbeitenden das erleichtert, jetzt elektrisch zu fahren?
Wir müssen dazu sagen, wir haben halt geschaut, welche Fahrer mit welchen Schichten am ehesten zunächst einmal mit diesen ersten Elektrotaxis ausgestattet werden können. Also wer bringt eine gewisse, ich sag mal Geeignung aufgrund der Tageskilometerleistung und so weiter mit? Wer ist auch sozusagen jetzt so, dass er, sag mal, vernünftig Auto fährt in gewisser Weise? Also den
absolut, Digitalfahrer, ne?
Kein Digitalfahrer, ja. Genau. Einer, der, ich sag mal, ja, auch mal links und rechts schaut sozusagen, abseits des Alltäglichen und sich so ein bisschen, ich sag mal, dazu eignet, auch so ein bisschen sich selber Gedanken zu machen. Und es ist dann letztendlich so gekommen, dass man dann halt erstmal auf Nummer sicher gegangen ist, also erstmal nur die Schichten und die Fahrer genommen hat, die auch wirklich tendenziell wenig Tageskilometer haben, aber hat dann letztendlich schnell gemerkt, dass das auch auf, ich sag mal, auf ein Zweischichtsystem auch ausgeweitet werden kann, durchaus. Dazu muss man sagen, damals hatten wir nur die AC-Ladesäulen, also 22 kW die Ladesäule, das Auto nur 11 kW, also 11 kW effektiv. Und selbst da funktionierte das mit gewissen Einschränkungen schon ganz gut, sage ich mal so. Dann war natürlich auch so, dass das sind so Sachen, die so parallel liefen, dass wir auch dann die ersten Förderungen in Anspruch genommen haben, die einfach sozusagen so aufgepoppt sind.
Ja. Zum Beispiel?
Das war dann gewerbliche Flotten vom Bundeswirtschaftsministerium.
Gibt es immer noch? Weißt
Nein,
du das?
Nein, schon lange nicht mehr. Das,
die sind raus.
Die sind ganz lange raus, ja. Da haben wir zum richtigen, wir waren letztendlich sozusagen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort mit der richtigen Idee. Das muss man schon sagen. Es ist jetzt.
Das hat nochmal mehr Motivation ja auch gegeben, weil es wirtschaftlich nochmal interessanter war, einzusteigen.
Richtig. Und in der Zeit war auch der Mercedes e-Vito. Als Rollstuhl-Inklusionstaxi gewissermaßen so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Ich kann 7 sitzende Passagiere befördern oder 5 plus einen Rollstuhlfahrer. Und er war über diese Förderung auch sehr stark nochmal subventioniert, wenn man so möchte.
Weil es ja echt ein teures Auto auch war.
Sehr tolles Auto.
Also ist ja echt.
Und man konnte da wirklich tolle, ich nenne es jetzt mal Rabatte sozusagen, bekommen über die Rückerstattung von diesem Förderprogramm, sodass wir da auch nochmal 2 gekauft haben. Die haben ja auch nichts ersetzt, die kamen einfach quasi zusätzlich.
Ja.
Und so entwickelte sich das. Das sind immer so Sachen, die, ich sag mal so.
Aber wenn ich nochmal nachfragen darf, die waren schon umgebaut als Rollstuhlfahrzeuge dann?
Die haben wir denn, das ist ja ein offizieller, zertifizierter Mercedes-Umbau, den AMF da durchführt aus Aachen. Und die wurden dann quasi vom Werk Spanien gleich dahin geschifft, also zum Umbauer, zu AMF nach Aachen und dann sozusagen über den Händler an uns ausgeliefert, so lief das. Ne?
Okay.
Ist AMF das ähnlich wie Inter irgendwas?
Ja, wie Intax oder so meinst du. Nein, AMF ist eher ein Umbauer für Rollstuhlfahrzeuge.
Genau.
Ah, ja,
und da haben wir ganz, ganz viele in Deutschland.
Richtig.
Genau. Okay. Aber es ist schon einer der sehr, sehr bekannten und großen Unternehmen, die halt auch viele ihre Produkte wiederum an andere Umbauer weitergeben, verkaufen, die dann halt die Produkte von AMF auch verwenden.
Genau, die machen auch viel Entwicklung.
Ja, genau. Also gerade Crashtests und sowas, ne? Das ist schon sehr, sehr.
Mich würde interessieren in dem Rahmen Infrastruktur, dass das gerade schon mal in so einem Nebensatz auch angesprochen. Ich fahre selber elektrisch und fand es am Anfang echt eine Katastrophe, A, mich mental umzustellen. Das hat mich nervös gemacht, A, dann da auch zu warten, rechtzeitig zu gucken und so weiter und so fort. Und ich wohne in der großen Stadt in Berlin und da war es am Anfang echt auch immer wieder so. Ich war zu einer Säule, okay, die ist voll. Ich war zur nächsten, die ist auch voll.
Oder
dann
geht
soll
nicht
ich
oder
warten,
so.
Dann geht die nicht, hängst das Ding 5-mal dran, da habe ich schon keine Lust mehr gehabt. War für mich eine große Umstellung. Jetzt habe ich die Umstellung innerlich auch geschafft. So, jetzt ist natürlich die Frage, Infrastruktur im Taxibetrieb spielt ja einfach eine noch wesentlich größere Rolle. Hol uns da mal mit rein, was waren da eure Überlegungen, beziehungsweise wie habt ihr die Infrastruktur umgesetzt?
Ja, das war nicht ganz einfach. Da muss ich sagen, haben wir ähnliche Erfahrungen gemacht wie du auch, Babette. Also die öffentlichen Ladestrukturen waren zum damaligen Zeitpunkt zwar teilweise da, aber entweder überfrequentiert, wenn man so möchte, oder halt teilweise auch defekt oder schlecht zugänglich. Und natürlich war das Thema Elektromobilität für uns auch nur grundsätzlich denkbar mit eigener Ladeinfrastruktur. Das ist vollkommen klar. Also wir haben natürlich jetzt nicht gesagt, wir werden dann irgendwo bei Lidl oder sonst wo ausschließlich laden, sondern klar, das können wir auch. Aber eigentlich ist sozusagen die Ladeinfrastruktur bei uns auf dem Taxizentralengelände das, was da sein muss.
Das war
auch
immer dein Ziel, ne? Wahrscheinlich, nachdem du gemerkt hast, Elektromobilität passt für uns, wir sind dabei, dann noch zu sagen, okay, wir wollen natürlich eigene Infrastruktur haben.
Das war absolute Voraussetzung.
Ja.
Und das war natürlich auch nicht so einfach. Man war da sozusagen völlig unbeleckt, was wie wo vorhanden sein muss, damit 1, 2, 3, 4, wie auch immer, wie viele Ladesäulen da da vor Ort installiert werden können. Das waren auch viele kleine Rückschläge, die man erleiden musste. Dass man
zum
einfach,
Beispiel?
Ja, das war einfach eine Immobilie, die haben meine Eltern 2008 gebaut als Taxizentrale mit Halle, Hebebühne, Büroräumen, Aufenthaltsräumen, Küche, Toiletten, Serverraum, alles mögliche, was man so sich denkt. Also eigentlich super.
Und so, aber, und so Kabel verlegt.
Ja, nicht ganz, aber es war sozusagen noch, also ich sag mal, bis zum Hausanschlusskasten alles okay. Und dann dahinter war es sozusagen einfach natürlich nur ein 0815 Hausanschlusskasten, also Sicherungskastenverteilung, wie die Immobilie 2008 sie hätte auch brauchen müssen. Punkt. So, und da war wenig Platz, bis gar kein Platz mehr. Und das war natürlich eine Erfahrung, die man, ich sag mal, in der Art nicht nochmal machen möchte, zu wissen, da muss man ganz schön viel Geld noch reinstecken, damit das so funktioniert, wie es heute funktioniert, mit vielen, vielen AC-Ladepunkten und auch zwei Schnellladepunkten.
Du hast ja einen elektrotechnischen Hintergrund, glaube ich, ne? Wenn mich nicht alles täuscht.
Ich habe ein paar Semester Elektrotechnik in Hamburg studiert, richtig.
Ja, okay. Und dadurch auch deine Affinität zum Strom, kann man
bestimmt,
das so sagen?
Doch, das denke ich mal, das spielt eine ganz entscheidende Rolle, ja.
Also hat dir das schon einiges mit auf den Weg gegeben.
Richtig,
ne?
Ja.
Das heißt, ihr habt dann eure eigene Ladeinfrastruktur für euch gebaut.
Richtig. Bedarfsweise so, dass wir sagen, wir müssen jetzt erstmal so und so viele Normalladepunkte haben. Weil
normal
AC-Laden, dieses 11 kW, 22
kW. Ja.
Bisschen mehr als Steckdose halt.
Naja, schon ein bisschen mehr, aber...
Schon ein bisschen viel mehr. Es gibt ja dann noch 4, irgendwas, glaube ich, oder 4.
Ja, es geht nach unten, geht immer.
Ja, genau. 3,6, glaube ich.
3,6, ja. Auf jeden Fall, da musste man dann halt auch schauen und musste man sich auch informieren. Da musste man in Kontakt mit den Stadtwerken kommen. Man musste einen Elektriker erstmal finden. Damals... Das ist wie ein Sechser am Lotto, überhaupt jemanden zu finden, der mal vorbeikommt und sich das anschaut und sagt, ihr braucht das und das. Oder ich bin der Meinung, ihr braucht das und das an Upgrades sozusagen. Ja. Und das war schon mitunter ziemlich frustrierend. Das ist natürlich auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die würde ich auch natürlich jedem gerne weitergeben, der sagt, hey Felix, erzähl mir mal, ich habe auch Interesse. Guck dir das doch mal an. Was meinst du? Wen spreche ich am besten an? Oder hast du
Felix, weil das ist nochmal die Frage, die Babette ja am Anfang gestellt hat, wo sie gesagt, was für Bücher, Literatur kannst du empfehlen? Also ich kann euch empfehlen, ruft einfach den Felix an. Ja, wir werden bestimmt nachher seine Daten nochmal bekannt geben können, weil ich glaube, das bringt uns im Taxi immer weiter. Ja, egal in was, ob es Digitalisierung ist oder ob es natürlich auch die Elektromobilität ist, einfach zu schauen, okay, wer hat Erfahrung und wer ist bereit, es zu teilen, weil da können alle nur von gewinnen. Ja, du kannst natürlich dein Wissen einfach raus aus dir in die Welt rausgeben und wir können natürlich noch viel coolere Taxibetriebe auf die Beine stellen, wenn man sieht, dass der Hintergrund und das Wissen einfach da ist. Ja.
Also es ging letztendlich dann so weit, dass man natürlich mit den Stadtwerken gesprochen hat und die Stadtwerke sagten, hört mal zu, mit dem Kabel, was bei euch aufs Firmengelände läuft, könnt ihr 110 kW maximal schalten wir euch sozusagen im Haus, also sicherungsmäßig frei. Und was ihr dahinter damit macht, das ist euch überlassen. Im Zweifelsfall brennt halt die Sicherung im Hausanschlusskasten auch durch. Das ist dann euer Bier sozusagen. Naja, was zur Folge hat, man braucht halt so ein Lastmanagement, das bedeutet, dass sozusagen diese Ladestationen hinter der Verteilung sozusagen nie mehr als diese benannten 110 kW in der Summe gleichzeitig sozusagen aus dem Netz ziehen. Das ist auch kein Hexenwerk, das gibt es von vielen verschiedenen Herstellern und haben wir uns dann halt für einen entschieden, der wiederum zum damaligen Zeitpunkt mit unserem Backend-Betreiber der Ladesäulen, also sozusagen, dass eine Karte auch, also eine Ladekarte von uns da sozusagen authentifiziert wird, zusammenarbeiten kann. Also da gab es sozusagen eine Schnittstelle und das machte es für uns so attraktiv, dann halt diesen Anbieter zu wählen, damit man sozusagen nicht nochmal sozusagen das Rad neu erfunden müsste hinsichtlich Ladekarten austauschen und Ladesäulen umkonfigurieren und so weiter. Und so ist es quasi so gekommen, dass man dann dieses dynamische Lastmanagement sich da installieren lassen hat. Das war dann auch nochmal ganz schöne Rennerei, jemanden zu finden von den Elektrikern, der das dann.
Wie groß ein Investment für sowas?
Also dieses Lastmanagement an sich kostet so einmalig, das ist letztendlich so ein kleiner Computer, der auf auf so einer Hutschiene steckt. Das ist so ein kleiner Kasten, das ist jetzt nichts Weltbewegendes.
Okay. Der passt ja nur auf, dass du nicht mehr Strom abzapfst in dem Augenblick, dass dir die Sicherung rausknallt.
Der sagt der Ladesäule, hey Ladesäule, ihr seid zu viert und du musst jetzt mal eben pausieren. Die anderen drei ziehen jetzt gerade und in der Summe wurde mir einprogrammiert, es dürfen nur so und so viele kW gleichzeitig geladen werden. Genau. So, und da liegt man, denke ich mal, so bei... Schwer zu sagen, mit Installationen ist natürlich auch ein bisschen variabel, vielleicht 5.000 Euro.
Okay, nur mit meiner Größenordnung.
Das ist so ein einmaliges Investment. Ja, ne? Und die, genau. sind ja auch quasi fast unbegrenzt erweiterbar. Es ist nur eine Software-Sache. Man sagt in dem Ding, da sind jetzt halt 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ladesäulen. Die dürfen halt auch in der Summe nur 110 kW ziehen bei uns jetzt beispielsweise. Aber es macht es natürlich einfacher, wenn man jetzt eine große Flotte hat und eine weiter wachsende Flotte. Die können alle anstecken. Die müssen sich nicht warten, bis da irgendjemand frei geworden ist. Sondern die können alle sich das Auto anstecken, Feierabend machen.
Und die Software reguliert
es. Und die Software regelt das. So, das ist erstmal sozusagen der eine Aspekt, dass sozusagen erstmal technisch dir nicht die Bude abbrennt. Das andere ist natürlich jetzt, was sozusagen dann gleich sozusagen darauf folgt, das ist dann sozusagen bei mir dann so, ne, so im Kopf dann auch schon so rumgeschwabert, das ist natürlich auch diese Sache mit den dynamischen Stromtarifen an der Strombörse.
Ja, und da wollen wir hin. Das ist für mich so das Highlight, was ich da von dir auch so erfahren habe. Das fand ich richtig, richtig spannend, was du da für Erfahrungen mitbringst.
Also angefangen haben wir mit einem damals mit den ersten zwei Ladesäulen und den ersten, also es waren zweier Ladesäulen, also zwei Ladepunkte je Ladesäule, vier Ladepunkte in der Summe, haben wir angefangen mit einem Autostromtarif der Stadtwerke Buxtehude, also unserem Netzbetreiber. Das war vor Corona und vor Ukraine-Krieg und vor Energiekrise. Der war auch super, weil damals wollten wir erstmal nur die Tagschicht. Wir wollten ja anfangen, Erfahrung zu sammeln mit Elektromobilität. Und da war es ja letztendlich sozusagen gedanklich so geplant. Ja, super. Der ist nachts billig und tagsüber ein bisschen teurer, aber immer noch sehr, sehr moderat. Wunderbar. Die Leute machen Feierabend, die schließen das an. Man kann das Auto über die Handy-App noch sagen, pass auf, du ziehst erst ab 22 Uhr oder 21 Uhr Strom, dann wird er dann billiger. Und dann bist du nächsten Morgen um 6 Uhr wieder voll und die Welt ist in Ordnung. So. Dann kam der Ukraine-Krieg und die Energiekrise. Und wir mussten weiter wachsen. Das war halt auch ein Ladestromtarif, der nur so, der war für Privatkunden gedacht. So. Und dann haben wir da sozusagen die Anlage, also die elektrische Anlage erstmalig umgebaut, um dann weitere Ladepunkte auch für die E-Vitus installieren zu können. Und sind dann auf einen Einheitstarif, also der rund um die Uhr das Gleiche gekostet hat, von den Stadtwerken gegangen. Der war jetzt nicht so fürchterlich viel teurer. Aber hatte halt dieses Einsparpotenzial des Nachtstroms nicht mehr. Und dann sind wir aber weiter. Dann kam auf einmal ein super Typ aus der Nähe von Bremen, der für Lichtblick gearbeitet hat oder für Lichtblick arbeitet, um die Ecke, völlig unangemeldet und fragte, hey, ist das nicht was für euch? Ihr macht Elektromobilität und Taxen, ist doch super. Ich habe hier was für euch, was vielleicht eine tolle Sache für euch ist und euch einen richtigen Vorteil bringt. Wir kaufen den Strom jetzt an der Strombörse. Dann profitiert ihr von 24 verschiedenen Preisen am Tag und habt zu gewissen Zeiten echt günstigen Strom, weil damals wirklich die Stadtwerke dann auch sukzessive sozusagen nur noch eine Richtung kannten, nämlich die Preise nach oben zu korrigieren. Zwangsläufig. Ich mache denen keine Vorwürfe. Das ist einfach notwendigerweise gewesen. Die wüssten auch nicht, wohin geht's. Und durch den Wechsel dahin konnte man sozusagen noch während der Hochphase dieser Energiekrise schon wieder von fallenden Spot-Market-Preisen, also es sind Preise, die sozusagen am Folgetag gelten, sofort profitieren. Das heißt, wir haben sozusagen gar keine richtige Energiekrise gehabt. Der teuerste Preis, den wir mal bezahlt haben für einen ganz kurzen Zeitraum von 2 Monaten oder was, waren 29 Cent pro Kilowattstunde.
Das war der höchste Preis, den ihr jemals bezahlt habt in der Phase.
Der war 2 Monate lang, davor waren wir bei, ich glaube, 23,9 Cent. Dann haben wir einmal kurz diesen, ich sag mal, 2 Monate so einen kleinen Peak gehabt, weil wir noch nicht gewechselt haben. Und dann waren wir schon auf dem Spotmarket, wo wir von dynamischen Stromtarifen eigentlich gleich vom Tag 1 auf an profitieren konnten. Und seitdem sind wir da auch so weit geblieben. Und ja.
Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Vielen Dank so vom Teilen vom Modell. Ich würde es gerne nochmal zusammenfassen. Ihr hattet am Anfang ganz normal die Versorgung über die Steckdose, so möchte ich es mal vereinfacht gesagt auch sagen. Ja. Wallbox, und habe dann einen anderen Stromtarif, habe die Tag- und Nachtstromtarife genutzt. Dann kam jemand von Lichtblick. Erzähl noch mal in zwei Sätzen, was oder wer ist Lichtblick?
Lichtblick ist ein, ich nenne es jetzt mal Ökostrom- oder Ökoenergieanbieter aus Hamburg.
Okay, und die kamen zu euch und haben euch das Angebot gemacht,
genau,
den Strom dynamisch einzukaufen. Genau. Das, was du gerade beschrieben hast,
Felix. Richtig, das war der Herr.
Genau, wie lange ist oder wie viel Sicherheit habt ihr für den Preis? Oder wird es immer tagtäglich abgerechnet?
Genau, das ist so, dass man gar keine Sicherheit hat. Man hat quasi nur sozusagen Erfahrungswerte, wie war es letzten Monat, wie war es letztes Jahr, wie war es vor der Energiekrise und so weiter. Und es gibt da halt gewisse Muster, sage ich mal. Die sind jetzt auch, will ich jetzt auch nicht ins Detail zu sehr gehen. Auf jeden Fall ist es letztendlich so, man kriegt ungefähr gegen 13, 14 Uhr des heutigen Tages alle 24 Stundenpreise des Folgetages quasi mitgeteilt. Die sind auf der Strombörse für jedermann einsehbar. Und Lichtblick selber nimmt noch eine kleine Marge oben drauf. Klar, die kaufen den Strom ja sozusagen ein und verrechnen ihn sozusagen bilanziell bei uns. Und dann gibt es halt noch Grundgebühren für dieses Smart Meter und
so weiter. Was ist das, Smart Meter?
Smart Meter ist ja letztendlich ein Stromzähler, der also die Daten, wie viel Strom in einer Viertelstunde beispielsweise bezogen wurde, sozusagen speichert und wieder zurückmeldet an den Stromlieferanten.
Okay, also eine Aufzeichnung,
Genau, damit auch quasi diese stundenweise Abrechnung überhaupt hinterher auf der Stromrechnung greifen kann.
Hast du eine Möglichkeit, den Strom zu speichern?
Noch nicht so richtig.
Ist das aber, glaube ich, was, womit du dich im Augenblick sehr intensiv auseinandersetzt?
Ja, das ist so ein bisschen auf Halde. Wir haben das jetzt schon mal angefangen, drüber nachzudenken. Einerseits natürlich bieten auch die Autos als mobiler Stromspeicher auf vier Rädern die Möglichkeit, Strom zu speichern. Es war auch schon von uns angedacht, das ist auch ein sehr spannendes Thema, die Akkus der ersten vier MEB-Fahrzeuge, also der ersten vier Skoda Enyaqs, wenn sie dann mal an ihr Lebensende kommen sollten, davon ist jetzt überhaupt noch nichts zu sehen, zu spüren oder sonst was. Also keine Reichweite, die auf einmal nur noch halb so viel ist, wenn er 100% anzeigt oder ähnliches. Aber die Idee dahinter war, dass man die dann als stationären Speicher, als Second Life, bedeutet sozusagen nach der Anwendung als Fahrspeicher auf dem Gelände in einem Container hat. Und dann zum Beispiel zu Zeiten besonders billigen Stroms, aber kein Auto weit und breit, das ihn sozusagen in dem Moment aufnehmen könnte über die eigenen Ladesäulen, dann erstmal einspeichert und ihn später wieder sozusagen in die Autos weiter verlädt. Da gibt es so ein paar andere Aspekte, die dann noch sozusagen, die kriegt man sozusagen noch als Bonbon on top. Zum Beispiel, dass man auch schneller laden kann, weil, wie gesagt, der Netzbezug ist ja limitiert. Man kann nur so und so viel kW vom Netzbetreiber bekommen, jetzt bei uns. Und dann würde man sozusagen die Energie oder die Leistung aus diesem stationären Akku nochmal on top, dann könnte man sozusagen sogenanntes boosten. Dann
kann das heißt nochmal schneller.
Genau, dann kann man einen Schnelllader noch schneller laden.
Ja.
Dann läuft der Akku quasi zusätzlich dieses stationären Akkus sozusagen mit in die Ladeleistung dieses Autos, das in dem Moment dann da angeschlossen wird.
Ja, es ist ein cooler Ansatz, einfach auch zu gucken, weil wir natürlich den Zweitmarkt noch nicht so richtig kennen bei diesen Autos, zu sagen, okay, wie viel sind sie denn noch wirklich wert, und dann zu sagen, hey, wenn der Akku noch gut ist, finde ich eine echt spannende Idee, eine coole Herausforderung, ja.
Ich würde gerne dazu mal so eine kleine Schnellradrunde machen. Das habe ich mir spontan überlegt, ja, auch zu dem System, was ihr einfach. Ja, eine Schnellradrunde.
Dann trinke ich noch schnell einen Schluck vorher.
Ja, du kannst, genau, Prost.
Wir haben keinen Clan, das ist Wasser. Ne? Ja.
Sag da.
Ja.
Also kurze Schnellradrunde, um einfach das nochmal so zusammenzufassen, dass ich das richtig verstanden habe und du einfach nochmal die Möglichkeit hast, das auch reinzugeben. Diesen Strom, der Strom, den bezieht ihr mehr oder weniger über eine Strombörse.
Über die Strombörse in Leipzig, richtig?
Über die Strombörse in Leipzig. Ist das die einzige Strombörse?
Nein, es gibt auch noch in Europa andere, aber der Spotmarket für Deutschland und Luxemburg wird halt darüber abgehandelt. abgewickelt. Alle andere Länder auch noch, aber jetzt für uns interessant, deutscher Spotmarket wird in Leipzig gehandelt.
Okay.
An der Apex.
Perfekt. Ihr braucht einen Vermittler dafür, richtig?
Richtig. Ganz viele Stromanbieter bieten schon letztendlich diese Strompreise, diese dynamischen Strompreise auf Basis dieses Spotmarkets schon für ihre Kunden an. Das ist letztendlich immer das gleiche Produkt. Der wird da gekauft zu den Preisen, dann gibt es eine Marge on top, der will ja auch was verdienen und verkauft dir das dann so und rechnet das hinterher mit dir ab. Das machen auch 1,5, Tibber und wie sie alle heißen, machen nichts anderes.
Okay. Mhm.
Braucht derjenige, der das interessant findet, der braucht einen Dienstleistungsvertrag zwischen demjenigen, der zwischen dem Zwischenhändler und dir.
Das ist ein Stromlieferant. Das ist einfach nur, das können auch die Stadtwerke sein. Und über das hinaus, ab 1.1.25 muss jeder Grundversorger so einen dynamischen Stromtarif im Portfolio haben.
Anbieten
müssen.
Okay.
Das heißt, da kann ich dann auch zu meinem Stadtwerke Melsungen gehen und sagen, hört mal zu, das will ich auch. Und ich weiß, ab 1.1.25 ist das Pflicht.
Müsst ihr das?
Gib mir den mal bitte.
Ja.
Was sind drei Chancen aus diesem Preismodell für die Infraladestruktur? Drei Chancen und dann will ich natürlich auch drei Risiken wissen.
Drei Chancen sind A, unglaublich günstigen Strom, teilweise geschenken oder sogar mit Negativpreis behafteten Strom in die Elektroautos laden zu können, was wiederum sozusagen geschenkte Reichweite bedeutet. Man entlastet quasi sozusagen die Übertragungsnetze, also die Kosten für die Gesamtheit sinken in gewisser Weise, weil man sozusagen überschüssigen Wind- und PV-Strom zu den Zeiten, wo er halt einfach weg muss, verlädt. Das ist sozusagen der Dienst an der Allgemeinheit, wenn man so will. Und die Chance ist auch einfach, ja, es ist auch einfach Grünstrom in dem Moment. Es ist ja nicht irgendwie Kohlestrom, der auf einmal, weil, keine Ahnung, der LKW ins Kohlekraftwerk gekippt ist, sondern es ist Grünstrom. Das ist immer dann, wenn er besonders billig ist, es ist Grünstrom. Es ist PV und Solar, PV und Wind, die in dem Moment zu viel da sind. So, und wenn ich die dann vertanke, ist mein Strom, ich sag mal, noch grüner als zu anderen Zeiten. Weil man muss natürlich ehrlicherweise sagen, auch wenn Lichtblick sagt, sie verkaufen 100% Ökostrom, ist das natürlich ein zertifizierter Strom. Aber wenn ich ehrlich bin, ist der Strom im europäischen Verbundnetz halt, hat der natürlich einen CO2-Fußabdruck, weil in dem Moment in Deutschland so und so viele Kohlekraftwerke und so viele Gaskraftwerke und so weiter in dem Moment betrieben werden müssen, damit das Stromnetz in dem Moment nicht zusammenbricht. Deswegen muss man natürlich auch sagen, wenn ich dann lade, lade ich besonders CO2-armen Strom.
Danke. Natürlich dann auch dazu, was sind die Risiken oder was sind Nachteile?
Nachteile sind natürlich, man hat 24 Preise. Man kann nicht immer dann laden, wenn der Strom billig ist. Vielleicht. Das ist natürlich, muss man abwägen. Man muss seine Flotte kennen, wann möglicherweise das Laden möglich ist. Man hat natürlich dann auch mal Zeiten, wo der Strom teurer ist, vielleicht als in einem Festpreistarif. Und ein dritter Nachteil fällt mir gar nicht ein, muss ich dazu sagen.
Aber du hast ja eine Menge Erfahrung gesammelt. Und mit deiner Erfahrung kannst du oder magst du uns sagen, wo du ungefähr mit deinem Preis liegst im Durchschnitt, mit den Erfahrungen, die du hattest?
Ich weiß nicht, wie das zu gekommen ist. Mein Bruder hat mir nur auf dem Hinweg hierher per WhatsApp die letzte Lichtblick-Stromrechnung geschickt. Fast 15.000 Kilowattstunden im März. Also hochgerechnet schon 180 fast, ich denke mal bald 200.000 Kilowattstunden im Jahr nur bei uns am Standort.
Ja, cool.
Und wir liegen aktuell bei 22 Cent inklusive Mehrwertsteuer.
Im Durchschnitt?
Im Durchschnitt.
Und das mit dem Risiko dessen, dass du dich an der Börse befindest.
Genau. Ne? Und man muss dazu sagen, die Tendenz wird noch weiter runtergehen, denn der Schnelllader ist Anfang April installiert worden. Der hat natürlich zur Folge, dass ich innerhalb kürzerer Zeit dann auch dann sagen kann, hier zwischen 12 und 13 Uhr sehr viel PV-Strom. Der Börsenpreis ist negativ. Der jetzt. Strompreis bei mir sozusagen, muss man sagen, ich rechne immer rund 11 Cent netto auf den Börsenpreis rauf und liege dann letztendlich bei dem
durch die Kosten des Ankaufs,
Netzentgelte, Arbeitspreis und so weiter, habe ich mal ausgerechnet und dann rechne ich mal 11 Cent im Kopf drauf und dann weiß ich, wo ich lande. Und es ist so, man landet teilweise bei deutlich unter 10 Cent effektiv.
Ja.
Strompreis aus der Dose.
Ich stelle mir das in der Disposition so vor, also wir haben hier immer meistens so 3 Monitore für den Disponenten stehen, bei euch steht wahrscheinlich noch ein 4., wo dann einfach die Preise für den Strom laufen, ja?
Nee, die laufen bei mir auf dem Handy.
Okay, also du bist der Organisator und du gibst auch Order nach außen. Ist ja auch wichtig, einfach zu wissen. Ja. Man muss sich damit beschäftigen, finde ich,
es
auseinandersetzen.
Ist so, klar.
Ne?
Es ist jetzt auch in der Mache. Wir haben ja dieses dynamische Lastmanagement. Derselbe Anbieter bietet jetzt auch dynamische Stromtarife an, zum Preis. Und der sozusagen verknüpft das quasi noch mit einer Art Ladealgorithmus in diesem System. Und man muss letztendlich sozusagen dem System nur sagen, das Auto muss morgens um 6 voll sein, das Auto muss morgen um 7 Uhr voll sein und das muss jetzt sofort laden, weil es hat gleich nämlich noch eine Nachtschicht.
Mhm. Und dann daraus, zieht er entsprechend den Strom.
Daraus entzieht er quasi den Strom so, dass er so günstig wie möglich für dieses Szenario dann quasi verladen wird. Und das ist ja quasi sozusagen, damit ist man schon ganz dicht am Optimum.
Ja.
Also das schlägt einen Festpreistarif letztendlich meiner Meinung nach immer.
Mit den Erfahrungen,
mit
die du gesammelt hast.
Auf jeden Fall.
Keine Frage, sehe ich ganz
genau. Selber noch nicht. Bei mir ist das noch so getrennt. Aber ich gebe dann zum Beispiel, du nutzt ja Taxi.de, so wie ich auch. Hm. Ich gebe dann einfach eine Fahrt, also wir nennen das Werkstattfahrt. Die gebe ich rein, bitte die und die Autos nicht anschließen, wenn es vielleicht einen Tag drauf.
Und die Disposition sieht das halt auch sofort.
Genau, am Wochenende dann, zum Beispiel der Strom besonders billig ist, weil die Last einfach niedriger ist, also weniger Abnahme gemacht wird im Netz.
Durch fehlende Industrieabnahme und ähnliches.
Genau,
ne?
Genau. Und dann natürlich wiederum tagsüber sehr, sehr sonnig jetzt letzten Woche war. Da kann man dann einfach nochmal eine Menge sparen. Oder ich sage, bitte die Autos dann und dann anschließen. Also vielleicht später, 1, 2, 3 Stunden später. Oder dem einen oder anderen Fahrer, der vielleicht auch schon jetzt die Elektromobilität gepackt hat im Privaten, dem sage ich, pass auf, du schließt das jetzt an, programmier kurz in der App, dass er erst um 23 Uhr anfängt zu laden.
Also ich glaube, hast du damit auch deine Mitarbeiter ein bisschen infiziert? Weil ich finde ja auch, wenn ich sowas jetzt höre, das ist ja was Aktives, ne? Das ist jetzt noch nichts komplett durchautomatisiertes, aber man lernt so viel bewusster damit umzugehen und sich auch daran zu trauen. Das ist ja ähnlich wie mit Börsen oder sowas, Aktien zu kaufen und so. Ja, das war mal totaler Hype, als irgendwann die Telekom-Aktie war und dann lief das irgendwie allen aus dem Ruder. Die Leute haben viel Geld verloren und ich finde, es ist sowas Ähnliches, sich einfach mit diesem Bewusstsein auseinanderzusetzen, zu sagen, ich kann hier etwas einkaufen, komplett nicht so, wie der Mainstream das macht. Aber ich muss mich natürlich damit auseinandersetzen und nutze dann halt auch die Technik, die immer mehr jetzt kommt und zur Verfügung steht, weil dann wird es ja wieder automatisiert. Aber ich verstehe das, was dahinter ist.
Also
und dann macht Elektromobilität auch wieder viel mehr Spaß, finde ich. Ne?
Also diese, um das nochmal zu sagen, diese dynamischen Stromtarife, das ist kein Hexenwerk. Das ist für jedermann erhältlich. Das ist natürlich ein relativ neues Produkt. Aber trotzdem ist das jetzt nicht irgendwas super Spezielles oder Verstecktes oder was. Da muss man sich einfach nur informieren. Dynamische Stromtarif mal bei Google oder sonst wo eingeben. Da kriegt man ganz, ganz viele Anbieter. Und wie gesagt, am 1.1.25 sind sowieso fast alle dabei sind. Aber nochmal, um auf das Thema zurückzukommen, ob ich welche infiziert hätte von den Mitarbeitern. Ja, natürlich. Ich habe, glaube ich, das größte Petrolhead jetzt fast schon infiziert.
Okay.
Der am Anfang sich dann doch sehr stark gegen die Elektromobilität gewandt hat und auch lieber Verbrenner fahren wollte, was auch okay ist. Ich will ja niemanden wirklich zwingen. Auch wenn ich sozusagen monetär davon profitiere, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, auf den monetären Faktor. Aber auch es sind welche dabei, die jetzt zum Beispiel auch sich privat ein Elektroauto gekauft haben. Und das Schöne ist, ich kann diesen Mitarbeitern auch durch entsprechende Gesetzesänderungen und Anpassungen inzwischen auch den gesamten Fahrstrom an der Zentrale schenken.
Krass.
Und das tue ich auch. Also die können quasi so viel tanken, wie sie wollen mit ihrem Privatauto, haben eine eigene Ladekarte, kriegen sie jetzt. Das ist jetzt gerade an der Mache, weil der jetzt sein Auto gerade erst bekommt. Und der wird dann einfach, sagen wir, 99% seines Ladestroms völlig umsonst bekommen und die nächsten 4 Jahre, wo er dieses Leasing dieses Autos hat, Privatleasing dieses Autos hat, einfach keine Tankkosten haben.
Wow. Ja, und das ist natürlich nochmal ein echter Mehrwert halt für meine Mitarbeitenden. Ne?
Richtig.
Wo ich wirklich nochmal was bieten kann, was nicht unbedingt üblich ist.
Genau. Also es ist auch nochmal anders als diese, ich sag mal, Tankgutschein oder was für Verbrenner. Da ist ja praktisch diese 50-Euro-Deckelung. Sonst ist es Geldwerte, also diese Geldwerte-Vorteilsache.
Genau.
Das ist jetzt nochmal ausdrücklich ob das jetzt erst der 1.1.24 oder nochmal 1.3.24 rückwirkend zum 1.1. Auf jeden Fall ist das ausdrücklich so, dass das quasi für diesen Ladestrom am Arbeitsplatz darf der quasi verschenkt werden, ohne dass SV und Steuerabgaben fällig werden.
Ja.
Genau. Okay. Und das nutze ich auch einfach auch, um eine gewisse Wertschätzung denen gegenüber auszudrücken, die sich auch privat zum Beispiel für Elektromobilität entschieden haben.
Felix, okay. Ich glaube, dass wir bestimmt nochmal, also mich würde nochmal eine Folge interessieren, wenn du soweit bist, dass wir den Strom halt irgendwo gut lagern können. Ja, nicht aufgrund, weil wir große Räume haben, sondern halt wirklich gute Speicherkapazitäten haben. Das ist, glaube ich, wirklich nochmal ein ganz spannendes Thema. Und ja, da können wir noch mehr Sachen wahrscheinlich reinbringen.
Ich würde gerne nochmal ganz kurz zusammenfassen. Gamification, wirklich das Spielerische auch zu machen, wenn du neue Sachen einführst als Unternehmer, Unternehmerin, nutze wirklich Tools, dass die Mitarbeitenden daran Freude haben und mit dir letztendlich auch die Reise gehen. Das würde ich zum Thema Gamification sagen, was ja auch so eine gewisse Art von Gamification ist. Du hattest es kurz angesprochen, das würden wir, bevor Jens die letzte Frage einfach auch dir stellt, weil da war heute sehr viel Schönes auch dabei. Du hast gesagt, was monetär drin ist. Ja, das ist vielleicht jetzt für den einen oder anderen, für die eine oder andere nochmal spannend. Was bedeutet das für dich unternehmerisch? Ja, du hast es gerade aus Sicht der Mitarbeitenden gesagt, dass zu 99,9% bei deinem Mitarbeitenden dort dir die Stromladung über das Unternehmen erfolgen kann. Was sind weitere monetäre Vorteile?
Genau, das steht natürlich quasi zu alleroberst auf der Agenda, ganz bei uns auch, als wir uns für Elektromobilität entschieden haben, haben wir uns natürlich auch erstmal erkundigt, so was kostet jetzt hier die Kilowattstunde, was verbraucht das Auto, wo landen wir da bei einem Energiepreis pro 100 Kilometer Laufleistung, wie sind die Wartungsintervalle und so weiter und so fort. Das waren natürlich Punkte, die ganz zu oberst standen. Die sind natürlich hier so ein bisschen jetzt am Ende unseres Podcastes erst genannt, aber das war natürlich oberste.
Waren die Hauptthemen, womit ihr euch auseinandergesetzt habt. Ja.
Ist das sinnvoll oder nicht? Das muss ich nochmal betonen, es muss natürlich monetär Sinn machen. Also ich mache das jetzt nicht, weil es mir ein grünes Gewissen oder was beschert, sondern es musste sich monetär lohnen. Das war vielleicht vorhin bei dieser Corona- und Lieferkettenproblematik nicht so ganz rausgekommen. Also wir haben schon den Wechsel gemacht, weil wir deutlich weniger Wartungen haben, deutlich weniger Wartungskosten haben und auch natürlich
weniger Standzeiten dadurch.
Weniger Standzeiten haben, was auch wirklich mich nervt, sage ich mal, mich um einen Werkstatttermin zu kümmern. Jüngst hatte ich erst wieder die Aussage vor einer Woche, wir hätten Reifenwechselwochen. Welche Reifenwechselwochen? Es ist fast Sommer. Ja, wir können erst am 1.6. die Inspektion machen. Ja, dann macht das halt. Mir doch egal. Einem Verbrenner. So. Ja. Ne, bei diesen MEB-Plattformfahrzeugen muss man jetzt dazu einschränkend sagen, das ist nicht bei allen Herstellern so, aber die haben alle 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung, das muss man da betonen, ihre Wartung. Das heißt, den hätte ich jetzt, wenn ich es gewollt hätte, nach Wartungsplan nach rund 180.000, 190.000 Kilometer das erste Mal zum Service schicken können.
Das wäre
alles gut gewesen. Ne?
Schon krass,
Wir haben uns aber dafür entschieden, sie bei 140.000 mal hinzuschicken, weil wir auch schon ein bisschen komisches Gefühl hatten.
Dass das alles auch in Ordnung
ist. Ja, und es war alles in Ordnung. Es kam eine Rechnung von 320 Euro pro Fahrzeug.
Da kann ich es auch außer Haus geben, damit bin ich fein. Absolut. Wir haben eine eigene Werkstatt jetzt, aber da würde ich auch sagen, komm, wenn ich die Kosten
ich
in 14
sehe,
Monaten habe, das
sehe,
geht.
Mercedes E-Klasse beispielsweise, kleiner Service, sage ich mal 450 Euro brutto, so Pi mal Daumen, großer Service mal 850, 900, auch mal 1000, wenn eine Getriebeölspülung oder was dabei ist. Und das alle 25.000 im Wechsel, klein, groß. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist natürlich auch ein großer monetärer Vorteil, da auf Elektromobilität zu setzen, weil man ganz von Tag 1 auf an davon profitiert, Geld spart, die Umwelt schont und auch nachhaltig dadurch sozusagen als Unternehmer agiert und das auch nach draußen tragen kann, um dann auch, ich sag mal, zu Recht ein grünes Image zu bekommen. Das kommt auch bei den Kunden an und das wird auch honoriert.
Felix, ich könnte stundenlang mit dir weiterreden über das Elektrothema, ja, das weiß ich. Deswegen hast du uns, oder wir haben dich auf jeden Fall auf dem Schirm als echten Profi nochmal in den Reihen, auch mit vielen neuen Erkenntnissen. Eine letzte Frage, dich trotzdem noch an dich. Wo siehst du das Taxigewerbe denn in der Zukunft?
ich sehe das Taxigewerbe in Deutschland, wenn es denn willens ist, elektrifiziert.
Okay.
Das ist natürlich eine Sache, die müssen Unternehmer entscheiden für sich. Ich kann nur sagen, es klappt, es funktioniert. Es funktioniert wirklich auch auf Strecke. Wir fahren mit diesen Elektro-Taxis auch 90, 95.000, vielleicht sogar 100.000 Kilometer im Jahr pro Fahrzeug. Mhm. Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt dadurch Einschränkungen hatte. Es ist nie jemand liegen geblieben, weil er ohne Reichweite in den Wicken irgendwie verreckt ist. Ach, okay. Es gab keine Pannen. Es gab natürlich, wie immer bei so einer Belastung, mal die ein oder andere Zickerei, sage ich mal, wo man vielleicht mal in die Werkstatt musste. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, um Gottes Willen, ich gehe wieder weg von der Elektromobilität.
Nichts Großes passiert.
Nichts Großes passiert. Ich bin davon voll überzeugt und ich kann das auch mit gutem Gewissen so weitergeben.
Okay, dann nehmen wir das mal als dein Schlusswort. Dann sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank.
Halt, Jens.
Du möchtest jetzt, auch die Vernetzung.
Ich möchte genau noch wissen, wo wir...
Dann Babette nochmal, letztes Wort. Genau. Jetzt, sorry, Felix. Ja.
Meine letzte Frage an Felix. Ja. Felix, wo können die Menschen dich finden? Wo können die euch finden, dass du deine Internetadresse mal rausgibst? Und auch, wie man mit dir in Kontakt treten kann, wenn jemand sagt... Das ist was Spannendes, da würde ich gerne meine Gespräche vertiefen. Dann hast du jetzt die Möglichkeit, wir verlinken das auch nochmal unter diese Podcast-Folge in die Shownotes. Wo findet man dich, wo findet man euch und unter welchem Kanal kann man dich oder euch kontaktieren?
Ja, ich bin jetzt auf den sozialen Medien nicht fürchterlich groß aktiv, weil mir auch einfach die Zeit fehlt. Aber ich sag mal, wir können www.st-taxen.de. Da findet man auch unsere E-Mail-Adresse für allgemeine Anfragen und das, was e-mobilitätsmäßig dort eingeht, das landet dann auch letztendlich bei mir auf dem Schreibtisch.
Ja, okay.
Das ist, glaube ich, das Einfachste.
Ja,
ich werde vielleicht nicht allen antworten können.
Ja.
Es ist halt auch einfach
die Leute
so,
sollen es sehr konkret einfach machen.
Genau.
Es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie hier langes Rumgelaber, sondern
richtig,
einfach auf den Punkt kommen, coole Punkt Fragen stellen
genau.
Und das ist bei uns ja ähnlich auch.
Richtig.
Ja, Babette?
Vielen Dank, lieber Felix, dass du deine Reise hierher gemacht
elektrisch
hast. Nach Nordhessen. Für deine viele Inspirationen, das Thema Elektromobilität nochmal von einer anderen Seite auch zu zeigen. Und das ist ganz wundervoll, weil das Thema Strom, Börse, Preise auch, einfach diese ganze Infrastruktur war für mich auch nochmal viele Aha-Erlebnisse dabei und ich hoffe für euch, ihr Lieben, auch, ja, dass ihr zum Thema Elektromobilität dort auch weitergehen könnt. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Es war super, hier sein zu können. Super, Dankeschön.
Ja, also, dann mache ich jetzt aber Schluss hier. Dann würde ich auch sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und nochmal vielen Dank an Felix für die ganz vielen tollen Informationen. Danke für deine Zeit und Horido und gute Geschäfte euch allen. Bis dahin. Ciao.